Der Musiksalon. Mit Wilhelm Senkowitsch.
»150 Jahre der Ring des Nibelungen, dritter Tag, Götterdämmerung.« Bevor wir einsteigen, ein kleiner Hinweis.
Denn Klassik für Taktlose, den Podcast, können Sie nicht nur hören, sondern bald auch live erleben.
Eine Live-Folge, die wir am 19. August um 19 Uhr, leicht zu merken, 19. August, 19 Uhr, im Blickle-Kino aufnehmen.
Das ist eine wunderbare Location, ein altes Kino im Belvedere 21 in Wien. Und wir würden uns freuen, wenn Sie uns dabei begleiten.
Ja. Kommen Sie dazu. Der Eintritt ist frei, jedoch bitte anmelden.
Und das können Sie tun auf diepresse.com/taktlos.
Es ist die Musik von Brünnhildes Erwachen aus dem Siegfried, die hier wiederkehrt. Aber das strahlende Sonnenlicht ist gewichen. Ein Halbton tiefer. Es-Moll, Zestur. Und es herrscht schwarze Nacht. Der Komponist und Musikdramatiker Wagner kehrt zurück zum Ursprung seiner Nibelungendichtung. Was wir heute als abschließendes viertes Drama der Tetralogie Der Ring des Nibelungen kennen, die Götterdämmerung eben, war ursprünglich eine große Oper, Siegfrieds Tod. Die Handlung ist nahezu identisch mit jener, die wir aus der Götterdämmerung kennen, aber der Sinn, die Bedeutung des Dramas, die hatte sich grundlegend verändert. In Siegfrieds Tod hat Brünnhildes Opfer die Herrschaft Wotans befestigt. Einer herrsche, Allvater, herrlicher du, hat die Walküre in ihrem Schlussgesang von Siegfrieds Tod verkündet. Das Libretto zu diesem Werk war 1848 entstanden und bereits im Zuge der Revolutionswirren 48-49, nachdem Wagner Deutschland verlassen musste, hat der Parteigänger der Dresdner Aufstände die Stoßrichtung seines Dramas geändert. Eine bessere Welt, so war Wagner nun überzeugt, die konnte nur entstehen, wenn die alte Herrschaft zugrunde geht. Wotan, die Götter, die Götterburg, alles muss brennen und das Volk soll zusehen dabei und daraus lernen. Daraus haben sich nun fundamentale Änderungen am Text ergeben. Aus Siegfrieds Tod wurde eben Götterdämmerung. Einige der Szenen aus Siegfrieds Tod mussten also textlich nachgebessert werden. Der formale Aufbau des Stücks ist dabei eigentlich gleich geblieben. Am Beginn eines szenischen Vorspiels zum Drama stehen die Nornen. In der ursprünglichen Dichtung haben sie in knappen Worten die Geschehnisse zusammengefasst, die Wagner dann später bei der Ausweitung des Dramas zu einer vier Abende umspannenden Tragödie zu den ersten drei Dramen gemacht hat. Rheingold, Walküre und Siegfried. In der Götterdämmerung loten die Nornen nun mit ihren Betrachtungen tiefer hinab in den mythischen Urgrund der Erzählung. Sie weben zwar immer noch am Schicksalsfaden, aber sie haben, wir haben das am vergangenen Abend im Siegfried gehört, mit den Göttern ihre seherische Macht verloren. Wie alles sein wird, das vermögen sie kaum noch zu ahnen. Aber sie resümieren, wie alles war. Als Wotan einst zum Weisheitsquell schritt und eines seiner Augen opferte, um Weisheit zu erlangen. Und wie er aus einem Ast der Weltesche seinen Speer geschnitten hat. Und wie damit also schon gleich zu Beginn der Geschichte auch schon wieder das Ende des Äons beschlossen war. Der Frevel an der Esche, der hat den heiligen Baum nach und nach verdorren lassen. Der Sinn der Geschehnisse verdunkelt sich auch den Nornen. Und als der freie Held Siegfried In ihren Visionen erscheint da versagt ihre Deutung komplett. Das Seil der Nornen reißt. Es ist zu Ende mit ihrem Wissen. Sie sinken hinab zur Urmutter. Der Tag bricht an. Siegfried und Brünhilde verabschieden sich voneinander. Brünhilde weiß, der Held will zu neuen Taten aufbrechen. Ihr Segensspruch macht ihn unverwundbar. Zumindest im Kampf gegen Feinde, die ihm Aug in Aug gegenübertreten. Als Liebespfand überreicht Siegfried seiner Geliebten den Ring, den er im Drachenkampf erbeutet hat. Und dann stürmt er davon, um über den Rhein zu fahren. Neuen Abenteuern zu. Die Rheinfahrt führt Siegfried zur Burg der Gibichungen. Gunther heißt der König. Gemeinsam mit seiner Schwester Gudrune und dem Halbbruder Hagen lebt er in üppigem Reichtum, aber in einer dekadenten Gesellschaft, die zu keiner Erneuerung mehr fähig scheint. Hagen wüsste zwar eine geeignete Königin für Gunther, doch die thront hoch auf einem Felsen, von einem Feuerkreis beschützt, den nur der stärkste Held durchbrechen kann. Er spricht von Brünhilde, aber dieser stärkste Held kann natürlich nie und nimmer Gunther sein. Nur Siegfried, sagenumwoben, ist dazu imstande. Es fügt sich, dass eben dieser Siegfried, abenteuerlustig, soeben auf dem Rhein herbeirudert. Es ist seine erste Begegnung mit der menschlichen Zivilisation. Und von deren Ränkespiel und tödlichen Gefahren hat er keine Ahnung. Er tappt auch sogleich in die Falle, die Hagen ihm auslegt. Gunther soll Siegfried in Blutsbrüderschaft verbunden werden und Gudrune soll Siegfrieds Frau werden. Um ihn zu überlisten, wird ihm ein Zaubertrank gereicht. Siegfried wird vergessen, dass er je einer Frau begegnet ist. Richard Wagners magische Orchestersprache suggeriert uns, wie der Trank zu wirken beginnt und wie Siegfried, als er aufblickt, sich sofort in die schöne Gudrune verliebt. Nun ist es ein leichtes, den Helden zu überreden, mittels der Herrenkappe, die er ja erbeutet hat, Gunthers Gestalt anzunehmen und Brünnhilde zur Braut zu gewinnen. Es wird dann eine Doppelhochzeit geben. Gunther und Brünnhilde, Siegfried und Gudrune. Inzwischen wartet die Alleingelassene auf dem Brünnhildenstein auf Siegfrieds Heimkehr. Von ferne hört sie ein Luftross, das ihr das Erscheinen einer ihrer Walkürenschwestern ankündigt. Und tatsächlich ist es Waltraute, die es wagt, Wotans Bann zu durchbrechen und die verstoßene Schwester aufzusuchen. Sie kündet von Wotans Resignation. Die Weltesche Dürr wurde gefällt, rund um Walhall aufgeschichtet. Die Götter und die versammelten Helden in der Burg, die erwarten das Ende. Und nur wenn Brünnhilde bereit wäre, den Ring, den Siegfried ihr als Liebespfand gereicht hat, den Rheintöchtern zurückzugeben, könnte alle Schuld getilgt werden. Doch dieses Ansinnen, das weist Brünnhilde empört zurück. Geh hin zu der Götterheiligen Rat. Von meinem Ringe raune ihnen zu, die Liebe ließe ich nie. Mir nehmen nie sie die Liebe, stürzt auch in Trümmern Walhalls strahlende Pracht. Nachdem Waltraute verzweifelt davongeeilt ist, durchbricht ein Mann den Feuerring. Brünnhilde jubelt. Sie weiß, nur Siegfried ist dazu imstande. Doch es erscheint ein anderer. Siegfried in der Gestalt Gunthers. Nach kurzem Kampf bricht die Verzweifelte zusammen. Der Eindringling nimmt ihr den Ring vom Finger und macht sie zu seiner Braut. Allerdings legt der getarnte Siegfried, um den Blutsbruder Gunther nicht zu betrügen, für die Nacht sein Schwert zwischen sich und das Opfer. In der Zwischenzeit bewacht Hagen die Giebichungenhalle. Und wir erfahren, wer sein Vater ist. Alberich. Er hat ihn mit Giebichs Frau, der Mutter von Gunther und Gudrune, gezeugt und sieht in ihm nun das Werkzeug, das ihm den Ring wiedergewinnen soll. In einer nächtlichen Albtraumszene erscheint Alberich Hagen und schwört ihn ein auf seinen Plan. Der Ring darf nicht wieder in die Hände der Rheintöchter gelangen. Er muss an Alberich zurückgehen. Aber Hagen ist nur bereit, sich selbst einen Eid zu leisten, nicht seinem Vater. Alberich beschwört ihn, treu zu bleiben.
Allein im Felsen gestehen, zu sehr im Hass und dazu.
Am nächsten Tag hat Gunther am Fuße des Brünnhildensteins mit Siegfried Platz getauscht und führt Brünnhilde als seine Braut an den Gibichungenstrand. Brünnhilde lässt alle Zeremonien teilnahmslos über sich ergehen. Als sie aber vernimmt, dass Gunthers Schwester Siegfried heiraten würde, erwacht sie aus ihrem Halbschlaf. Sie blickt auf. Sie ist erzürnt über den Betrug und mehr noch darüber, dass Siegfried sie offenbar nicht erkennt. Aber sie sieht, dass Siegfried den Ring am Finger trägt, den er doch am Vorabend Gunther geraubt hatte. In diesem Moment erkennt sie die ganze Tragweite des Betrugs. Dieser war's, der mir den Ring entriss. Siegfried, der trugvolle Dieb. Hagen nützt die Gunst der Stunde. Er bietet seinen Speer als Hüter eines Schwurs. Als Siegfried auf die Speerspitze schwört, entreißt ihm Brünnhilde die Waffe und schwört ihrerseits. Sie bezichtigt Siegfried des Meineids.
Thank you.
In der Konfusion nach dieser furiosen Szene ziehen sich alle zur Hochzeitsfeier zurück. Zurück bleiben am Ufer des Rheins nur Gunther, Hagen und Brünnhilde. Sie beschließen Siegfrieds Tod. Und Brünnhilde liefert ihren Geliebten aus. Nur sie weiß ja, wo er verwundbar ist. Arglos zieht Siegfried am nächsten Tag zur Jagd. Am Flussufer trifft er auf die Rheintöchter, die ihm ein böses Schicksal prophezeien, wenn er den Ring nicht ihnen übergibt. Der furchtlose Held denkt gar nicht daran, und als er wieder auf die Jagdgesellschaft trifft, da erzählt er den Neugierigen von seinen Heldentaten. Im entscheidenden Moment reicht ihm Hagen einen Trank, der ihm die Erinnerung zurückgibt. Und plötzlich weiß Siegfried auch, dass er durchs Feuer zu Brünnhilde vorgedrungen ist und sie zu seiner Frau gemacht hat. Da wird der Verrat offenbar. Gunther springt empört auf und Hagen rammt Siegfried seinen Speer in den Rücken. Der sterbende Siegfried bringt einen letzten Liebesgruß seiner Brünnhilde, der heiligen Braut, dar. Der Leichnam des Helden wird in einem Trauerzug zur Gibichungenburg geleitet. Die symphonischen Kräfte von Wagners Orchester ballen sich zu einem einzigartigen Höhepunkt. An der Bahre entbrennt ein Streit zwischen Hagen und Gunther um Siegfrieds Ring. Hagen tötet Gunther. Da erhebt sich die Hand des toten Siegfried und zeigt auf den Mörder, der wie gelähmt zurückweicht. Brünnhilde erscheint. Sie hat von den Rheintöchtern die ganze Wahrheit erfahren und weiß jetzt, dass Siegfried unschuldig war. Sie vollendet das Werk nun. Lässt einen gigantischen Scheiterhaufen errichten, auf dem Siegfrieds Überreste verbrannt werden. Und auf dem Höhepunkt des Brands reitet sie mit ihrem Ross in die Flammen, die sich immer weiter ausbreiten. In der Ferne sieht man die Götter in Walhall, nach und nach vom Feuer verschlungen. Der Rhein tritt über die Ufer. Die Rheintöchter nehmen den Ring und damit das Rheingold wieder in Besitz. Hagen, der das verhindern möchte, ertrinkt in den Fluten. Wagners Musik verrät uns, dass es die Liebe ist, die hier siegt. Während das Walhall-Motiv verklingt, wölbt sich wie ein Regenbogen das Liebesmotiv über die gesamte Szenerie. Jenes Motiv, das einst Sieglinde angestimmt hat, als sie erfahren hat, dass sie Siegfried im Leibe trägt. Das ist wie ein Auftrag. Eine selten wirklich realisierte Szenenanweisung in der Partitur lässt die Menschheit Zeuge des Untergangs der Götter werden. Die Musik suggeriert, welcher Weg sie in eine bessere, eine selbstbestimmte Zukunft führen könnte. Der Ring des Nibelungen. Dritter Tag. Götterdämmerung. Auch wenn Sie es nicht glauben, meine Damen und Herren, Fortsetzung folgt. In der nächsten Folge, Klassik für Taktlose, stellt Katrin Nussmeier noch einige zweckdienliche Fragen.
Der Musiksalon. Mit Wilhelm Senkowitsch.